Wie angekündigt, waren Anton und ich gestern beide vor Ort in Dortmund. Am Ende des Tages gab es einen wahrscheinlich erwartbaren DFB-Sieg und trotzdem wurde es ein Abend der Überraschung.
Spieltagssieger-Besieger mit dem EM-Podcast. Alles rund um die DFB-EM-Challenge von Kickbase. Powered by Scalable Capital. Der einzige Broker, den du zum Traden brauchst.
Anton, moin moin. Obwohl, moin moin passt nicht. Moin moin passt vielleicht zum Wetter gestern Abend. Wie geht's dir?
Mir geht's echt gut. Also dafür, dass ich gestern Abend direkt nach dem Spiel noch nach Hause nach München geschossen bin, beziehungsweise nicht geschossen, sondern eher ein bisschen gebummelt mit der Deutschen Bahn. Aber mir geht's echt gut und ich hatte großen Spaß gestern. Wie war's bei dir?
Ja, ich glaube, es war ähnlich ereignisreich wie bei dir. Wir waren ja gar nicht so weit voneinander entfernt dann über die Spielzeit mehr oder weniger. Wobei, ja, ich auch einen Abend am Ende bekommen habe, den ich so nicht erwartet hätte. Ich glaube, da haben wir gleich noch ein bisschen was zu bequatschen. Aber erste und wichtigste Frage, die ich vielleicht schon einmal hier stellen möchte, nachdem ich von dir ein Video aus deinem Zug nach Hause bekommen habe, wo es hieß, irgendwie, ich weiß nicht, wie du es benannt hast, es sah aus wie eine kleine Regendusche, die da durch die Decke kam in der Bahn. Hat sich das Leck wieder schließen lassen? Wie ist es
Nein,
damit gelaufen?
dann hat sich nicht. Also für alle Zuhörer, es war so, dass ich dann irgendwann um 12:30 oder sowas am Bahnhof war in Dortmund und der Zug eigentlich Richtung München losfahren sollte. Aber weil es so krass geschüttet hat, hat es einfach, also zwischen die Abteile, komplett durchgeschifft. Es war nicht so ein bisschen, dass da getröpfelt hat. Da war eine richtig fette Pfütze im Zug und es hat einfach, wie als wenn du die Dusche aufmachst, hat es da halt einfach durchgerieselt, beziehungsweise gegossen. Und dann kam irgendwann die Durchsage, ja, wir haben einen technischen Defekt am Zug und es ist irgendwie auch gar nicht so ungefährlich mit der Stromtrasse da oben drüber und so, wenn da Wasser reinläuft. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das noch irgendwie beheben können. Und dann war das Ende vom Lied eben, dass dieser Sonderzug, der natürlich auch pickepacke voll war, im Endeffekt halbiert wurde, der kaputte Teil wurde abgekoppelt und wir sind alle vor in den vorderen Zugteil gegangen und dann schön alle zusammen eng auf eng einmal zurückgetuckert.
Wahnsinn. Ja, also ich glaube, wir können gleich eigentlich mal so eine kleine Doku durch unsere Abende hier zum Einstieg, glaube ich, in den Podcast machen. Lass uns vielleicht mal starten. Also ich glaube, die Leute haben es eigentlich durch den letzten Podcast spätestens jetzt schon mitbekommen. Du warst vor Ort in Dortmund, weil du hattest eine Karte fürs Spiel kurzfristig bekommen. Natürlich brutal geil. Erzähl doch mal so ein bisschen von deiner Journey und fang vielleicht vorne an, wo es noch alles schön und gut ist. Wir werden dann gleich irgendwann wieder beim Zug landen und wie du heute Morgen in München angekommen bist.
Yes, also ich war relativ früh in Dortmund, habe dann erstmal probiert, mein ganzes Zeug irgendwo loszuwerden, weil ich clevererweise einen Rucksack mitgenommen habe, den ich dann natürlich in die überladenen Gepäckfächer nicht mehr reinbringen konnte am Hauptbahnhof und musste den dann irgendwo auf dem Weg dahin an so UEFA-Backdrops abgeben. Und dann habe ich erstmal geschaut, wo ich sitze und so, bin ins Stadion reingegangen, weil ich war auch noch nie im Westfalenstadion. Hab dann erstmal ausgecheckt, wie das da ist. Ich weiß, du warst da bestimmt schon deutlich, deutlich öfter. Und weil meine Plätze am Anfang auch als mit eingeschränkter Sicht ausgeschrieben worden sind, habe ich halt erstmal geguckt, so ob da alles passt von der Sicht und so, ob ich mich vielleicht irgendwo anders hinstelle und einfach in einen anderen Block mit rein sneake. Aber ich saß im Endeffekt dann so neben der Süd in dieser Ecke drinnen und Sicht war eigentlich echt top. Hat schon Bock gemacht da. Ich finde, es ist nicht das geilste Fußballstadion. Einfach, weil ich finde, dass es nicht so aussieht, als wäre es von vornherein so konzipiert, dass alle Leute gleich gut sehen. Das finde ich in der Allianz Arena immer wieder krass, weil egal, ob du Oberrang, letzte Reihe sitzt oder Mittelrang oder VIP oder erste Reihe, du siehst von überall wirklich, wirklich gut. Und da merkst du halt, dass es nur zum Fußballspielen und so gebaut worden ist und auch genau für die Anzahl. Und beim Westfalenstadion hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass da so ein bisschen, ja, okay, wie kriegen wir jetzt hier noch ein bisschen mehr Plätze rein? Wie kriegen wir die Kurven voll und so? Aber an sich trotzdem ein geiles Stadion, die Süd so als zusammenhängende Tribüne, auch wenn die jetzt natürlich mit Nationalmannschaftsfans nicht so voll war, wie wenn da Stehplatz wäre, war schon trotzdem auch geil zu sehen.
Ja, ich muss sagen, das irritiert mich auch echt immer wieder, die Süd einfach nicht in Gelb oder in Schwarz-Gelb im Zweifel zu sehen, sondern gestern dann so eine Süd komplett in Weiß eingekleidet. Das ist
Ja.
irgendwie ein komischer Anblick, aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist, man hat echt so das Gefühl, während du sagst bei der Allianz Arena, irgendwie Fokus darauf, dass du echt überall so das, die beste Experience möglichst hast, ist halt im Westfalenstadion schon irgendwie sehr, sehr klar ersichtlich, dass du dass du diese Süd, die zusammenhängende Süd, diese Riesensüd, also wenn du da mal draufstehst, das ist wirklich unfassbar. Es ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich wirklich in der oder auf der Süd stand, war damals relativ weit unten. Wenn du dich dann umdrehst und da diese Tribüne hochguckst, die voll ist, das ist unfassbar, was das für ein Blick ist. Aber trotzdem, du hast richtig gut eigentlich im Blick, dass das mehr oder weniger der USP des Dings ist, ne? Also, dass du diese zusammenhängende Tribüne da hast, dass du vor allem auch so als zweiten USP hast, irgendwie dieses Riesenstadion, größtes in Deutschland, eins der größten generell, ja. Und dass du da irgendwie noch zusiehst, hier noch ein paar Plätze, da noch ein paar Plätze, auch allein schon diese Geschichten, wie die Leinwände sozusagen angebracht sind, da mehr oder weniger direkt neben dem Block, nicht irgendwie oben vom Dach runter und so, das gibt mir auch immer ein bisschen
ich ja, hab noch,
so gerade noch so dahingeschustert, ja. Vibes.
Ich habe noch zwei, drei Beobachtungen für dich und ja. Muss mal fragen, ob du die auch teilst. Erstens, Video, Leinwände, Bildschirme, kompletter Quatsch. Die so in die, ja, Ecken, ja. So in die Ecken zu packen, so hat nicht mehr gepasst, wussten nicht wohin.
Ja.
Richtig unsexy. Zweite Beobachtung, Pommes im Westfalenstadion, Top 3 Deutschland. Richtig gut, Mann.
Boah, weiß ich gar nicht. Also doch, ja, wenn ich mir im Stadion noch was zu snacken hole, dann ist es safe eine Pommes. Habe ich jetzt aber, glaube ich, also generell esse ich meistens dann irgendwie auf dem Weg, wenn man vorher schon mit Leuten unterwegs ist oder sowas und dann nicht mehr großartig im Stadion.
Ja.
Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, ehrlicherweise.
Okay, ich fand sie auf jeden Fall bockstark, weil die zur Abwechslung mal gewürzt waren und nicht nur so gesalzen oder
Labrig
oder sowas, sondern so gute Krossheit und dann auch so ein bisschen mehr Gewürz als nur Salz dran, so dieses Paprika und so, war schon sehr nice.
Ja, geil.
Und letzte Beobachtung, bevor wir zum Spiel kommen, stell dir vor, du bist nicht Bench, du bist Manuel Neuer. Du läufst im Westfalenstadion auf, gehst wie Keeper jedes Mal halt deine 10 Minuten vorm Rest der Truppe raus und du läufst da auf die gelbe Wand zu. Du bist Bayern-Torwart seit 15 Jahren und die feiern dich ab, als wärst du der Größte. Da musst du doch im Kabinengang davor schmunzeln, oder? Also ich habe mir sofort, wo er rauskam, gedacht so, oh ja. Das muss sich gut anfühlen.
Safe. Ich muss sagen, ich finde es auch immer so ein bisschen überraschend. Wenn es richtig abgeht in Dortmund, dann ist das natürlich eine unfassbare Atmosphäre. Aber ich finde, so andere Stadien, also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, die 1, 2, 3 Stadien, wo du so ein bisschen die Dächer generell eher zu hast oder zu machen kannst, sind halt ganz andere Art von Hexenkessel, so wenn es da rund geht. Ich finde auch teilweise es ein bisschen, ich muss jetzt vorsichtig sein, wie ich es formuliere, aber ich finde es teilweise ein bisschen charmanter, wenn du kleinere Stadien hast, wo du echt das Gefühl hast, so pickepacke voll und ganzes Stadion geht mit, als in Dortmund, wo es dann halt so vorrangig dann die Süd und so ist, weißt du? Also es ist so ein bisschen, sehr, sehr durchwachsenes Publikum oft in Dortmund, habe ich das Gefühl. Natürlich auch damals, so brauchen wir jetzt kein Riesenthema draus machen, aber durch diese 2, 3, 4 extrem erfolgreichen Jahre hast du natürlich irgendwie viele Sympathisanten dazu gewonnen, was, glaube ich, halt bis heute einfach so ein bisschen mitschwingt und nachwirkt, sodass du jetzt halt so in der deutschen Spitze oder europäischen Spitze mehr oder weniger wieder angekommen bist und da so ein bisschen mehr Eventpublikum als wirklich Fans hast sozusagen.
Ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich wahrscheinlich.
Genau, genau. Deswegen finde ich aber so an sich die Stimmung charmanter und manchmal, ja, geiler ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber in anderen Stadien, ne, ein bisschen ansprechender. Wundere mich aber trotzdem jedes Mal, wenn so ein Kimmich, weißt du, auch Bayern seit Jahr und Tag so wird gefragt, ey, wo ist das, wo spielst du am liebsten, was ist das geilste Stadion? Ja, Dortmund, wenn das da komplett abgeht. Also ich glaube, Bayern-Dortmund ist dann auch nochmal ein spezieller Case, aber das hörst du ja gefühlt von jedem Spieler, dass sie dann sagen, ja, Dortmund ist schon am geilsten. Und da frage ich mich immer so, nimmt man das vom Platz einfach anders wahr, weil dich so diese Menschenmassen in Dortmund so krank nochmal erdrücken und diese Süd vom Platz aus einfach nochmal so ein erschlagender Anblick so ist oder das ganze Stadion im Prinzip? Oder ist das echt so, dass ich das einfach ein bisschen, dass ich da wieder eine etwas zu kritische Brille aufhabe?
Ja, ich weiß nicht. Die Spieler haben ja auch gesagt, sie fanden jetzt Dortmund am krassesten und die Stimmung war überragend. Und auch Nagelsmann meinte, glaube ich, auch, dass die Stimmung echt, echt top war. Natürlich haben die Dortmund-Spieler wie Fülle und Koda auch irgendwie ein bisschen eine schwarz-gelbe Brille auf und wollen das dann natürlich auch so haben, dass da das Schönste ist. Ich fand zum Beispiel die Stimmung in Stuttgart bei dem anderen DFB-Spiel, wo ich war, fand ich besser. Fand ich ein bisschen geiler, euphorischer, losgelöster. Aber was mein ultimativer Gänsehautmoment ist im Stadion, ist immer, wenn in so großen Fußballtempeln halt Namen ausgerufen werden. Das ist schon bei den Löwen bei 15.000 geil, aber wenn halt die Topstars da spielen, jeder kennt die Namen und da sind halt schon irgendwie dann 60.000 dabei und sind Vollgas, das ist schon, da ist schon beeindruckend. Ist
geil. Ja, glaube ich. Anton, wir gehen weiter in deiner Experience von gestern. Aber warte mal, eins nach dem anderen. Also, du im Stadion, ja, hast 2, 3 Beobachtungen gemacht. Dann erstmal Spielunterbrechung. Dachtest du, jo gut, das war es jetzt, so wie es am Himmel aussah?
Ich dachte kurz, wenn das 20, 30 Minuten sich so einregnet, dann müssen die Drainagen schon gut pumpen. Aber es hat ja zum Glück so nach einer Viertelstunde wieder ein bisschen nachgelassen zumindest. Aber ja. Wie war es bei dir? Weil ich glaube, du standest nicht wie ich unterm Dach.
Alter, also ich habe gestern, also ich fange auch mal vorne an. Wir 11, 12 Uhr hier in Bielefeld alle zusammengefunden, dann losgejuckelt nach Dortmund rüber, ne, klassisch bisschen außerhalb geparkt, waren mit dem Auto tatsächlich unterwegs und dann so ein bisschen Richtung Innenstadt, geiles Wetter, paar geile Stunden noch verbracht durch die Stadt und so.
Aber auch schon davor gewusst, dass da was kommt, oder?
Ja, aber die ganze Zeit, also seit 2 Tagen habe ich gefühlt stündlich den Wetterbericht getrackt, so, und es war eigentlich die ganze Zeit so, dass es erst hieß so, ja, ab 1, 2 Uhr nachts geht's los. Dann eben hat sich das so ein bisschen nach vorne geschoben und am Spieltag war es eigentlich aber so, dass halt gesagt wurde, ja, so ab 23:30 ungefähr oder so 11, halb 12, ab da wird's eng. Und dann war halt so, in unserem Kopf war die ganze Zeit, ja, okay, Verlängerung, Elfer schießen wär Knockout, aber ansonsten kriegst du es irgendwie gebacken und dann halt irgendwie schnell in den Bahn oder, und wenn du nach dem Spiel dich halt irgendwo noch ein bisschen unterstellst und das dann einmal abwartest, selbst wenn es dann eine Stunde ist, das wäre dann halt auch egal gewesen so, aber dass es halt so früh kommt, hat gefühlt keiner erwartet so, und ehrlicherweise hatte ich auch nicht das Gefühl, dass da irgendwie an dem Spieltag, also ja, es wird hier und da kommuniziert, ja, es könnte sein, dass eben Unwetter und dann bitte nicht draußen aufhalten und hin und her. Aber ich hatte jetzt irgendwie nicht das Gefühl, als ob viele damit gerechnet haben, dass es so früh passiert. Wir auf jeden Fall dann in Westfalenpark, da noch ein bisschen auch unterwegs gewesen. Ist ja ein Riesenareal und ist, muss ich sagen, auch echt ganz geil gemacht. Also du hast noch so 2, 3 Bildschirme, ich weiß nicht, ich glaube sogar jetzt erst seit der K.O.-Runde nebenher aufgebaut, wo dann Schweiz-Italien gezeigt wurde, wo wir dann noch einmal rüber sind. Paar Bekannte hier und da sogar tatsächlich getroffen haben. Und also aus Bielefeld, die auch drüben waren, und dann halt irgendwann natürlich da auf die Hauptwiese sozusagen. Und angefangen zu gucken. Und irgendwann habe ich schon so mit meinem Kollegen gesprochen, weil es war echt so, da kam auch nicht irgendwie ein Gewitter aus einer Richtung. Das sah aus, als ob diese schwarzen Wolken aus allen Richtungen kommen, über uns so das einzige wolkenlose Feld noch war und es halt immer enger wurde. Und das war dann irgendwie so, keine Ahnung, so 25., 30. Minute herum oder ein bisschen früher vielleicht sogar, wo wir dann gesagt haben, ey, Jungs, wie machen wir es jetzt? Also es war absehbar, gleich scheppert's hier komplett und wenn nicht abgebrochen wird, wird zumindest unterbrochen und dann irgendwie alle Getränkestanddächer und keine Ahnung was und natürlich viel zu viele Leute, so, das wird Chaos einfach, ne? Da haben wir gesagt, okay, ey, lass uns einfach schon, weil wir uns relativ weit vorne wirklich reingestellt hatten, haben wir gesagt, okay, komm, lass Stück für Stück ein bisschen weiter nach hinten einfach, dass wir relativ weit oben auf der Wiese stehen und schnell auf den Wegen sind Richtung U-Bahn, wenn dann gleich alle los sind, ne? Ja, und bis wir dann hinten waren, natürlich die ganze Zeit so ein bisschen mehr im Rückwärtsgehen und Spiel weitergeguckt. Es wurde halt immer schwärzer und dann haben wir gesagt, ey, passt auf, so, hier wird safe gleich unterbrochen, was man dann auch so gelesen hat oder mitbekommen hat von links und rechts. Und sind dann tatsächlich, und das tat sehr weh, halt irgendwie 5 Minuten, bevor das Spiel unterbrochen wurde, sind wir losgegangen Richtung U-Bahn und haben dann halt die erste bekommen. Es müssen auch irgendwie oben schon Ordner oder so irgendwann gestanden haben, weil die U-Bahn-Station wurde am Anfang jetzt auch nicht dann schlagartig richtig voll, als man mitbekommen hat, okay, Public Viewing wurde gerade aufgelöst, auf der Riesenleinwand hieß es, ey, alle nach Hause, das Ding ist vorbei hier. So, also da hatten wir extrem Glück, dann halt, ne, 1, 2 Bahnen, 1, 2 Umstiege und dann hatten wir halt noch überlegt, okay, suchen wir uns jetzt irgendwie eine Kneipe hier, versuchen wir irgendwie noch was draus zu machen und die zweite Halbzeit fünf zu gucken, aber es war so ein Chaos dann in Dortmund, das war unfassbar, die Leute kamen aus den Bahnen nach uns raus, wo wir dann umgestiegen sind, die haben, also, die waren wirklich nass bis auf die Knochen, alle irgendwie nur versucht, ihre 7 Sachen zusammenzukriegen und sich nicht zu verlieren und keine Ahnung was, also, da war komplett Weltuntergangsstimmung gefühlt und da haben wir gesagt, ey, komm, dann ziehen wir jetzt den Weg durch und gucken, dass wir entweder eine Kneipe in der Nähe unseres Autos finden oder halt wirklich einfach auf dem Handy im Auto weiterschauen. Ja, Ende vom Lied war, besser wurde es nicht mehr. Wir haben auf der Autobahn, auf dem Weg nach Bielefeld zurück, auf dem Handy die zweite Halbzeit geguckt. Natürlich irgendwie mehr schlecht als recht, dazu noch den Rest der ersten Halbzeit verpasst. Letzten 25, 30 Minuten, also es war die ganze Zeit pechschwarz um uns rum, überall hat es gedonnert, geblitzt, es war absoluter Wahnsinn. Und die letzten 20, 25 Minuten waren wir dann auch wirklich nur noch mit 40 km/h auf der Autobahn unterwegs, hatten das Gefühl, gleich scheppert's links und rechts von uns irgendwie und sind Teile zu Hause angekommen, aber zweite Halbzeit komplett im Auto auf dem kleinen Handy, 3 Meter Entfernung von der Rückbank gesehen. War natürlich sehr unerwartet, aber heute Morgen, als wir hier kurz vor der Aufnahme waren, Und ich so dachte, ja, okay, was gab's für Szenen, über die ich sprechen will, ne? Was haben wir für Punkte, die wir mit reinnehmen? Habe ich mich so zurückerinnert gefühlt an diese Passagen, wo wir immer drüber geredet haben. So, Public Viewing, dann siehst du da nicht richtig, dann kommt
Oh
irgendwie,
nein,
verquatscht dich
Mann.
da und dies und das. Ey, ich habe gestern effektiv, keine Ahnung, 30 Spielminuten richtig in Ruhe vernünftig Fußball
Ja, jetzt
geguckt.
weißt du, warum du es nicht gemacht hast
Es
davor,
ist,
gell?
ja, so will ich es jetzt nicht sagen, weil es war schon ein geiler
Ja.
Tag und wäre das Ganze rund zu Ende gelaufen, dann wäre es schon top gewesen. Wir hatten geile Plätze, es war geile Stimmung da vorne drin. Hier der Mann mit seinem Saxophon war da, hatte Chiago noch im Gepäck und so. War schon alles echt
Oh,
geil.
strong.
Ja, war schon alles echt cool, Stimmung war gut. Was ich an der Stelle auch noch kurz sagen möchte, ich habe ein paar Leute, die mich erkannt haben, getroffen, mit denen ich dann gequatscht habe. Und meine Jungs, mit denen ich unterwegs war, haben sich natürlich einen Spaß draus gemacht
Ja,
und
natürlich.
die Situation ein bisschen unangenehm
Wie das?
versuchen wir oder haben versucht, die Situation etwas unangenehm wirken zu lassen. Die Jungs, die ich getroffen habe, haben gesagt, die hören sehr regelmäßig Podcast. Wenn das stimmt und ihr den jetzt heute hört, dann an der Stelle noch mal einen Sorry dafür. Für meine Jungs war natürlich jetzt nicht unangenehm, war korrekt, war entspannt mit euch zu quatschen und passt alles. Also, weil ich hatte dann irgendwann so von hinten links auch gehört, wie der eine so sagte, ey Digga, der hat gar keinen Bock, Mann. Und da dachte ich so, Digga, so, also es ist ja nicht so. Und ne, ich wollte dann aber auch jetzt kein Thema daraus machen. Dann dachte ich, ja komm, scheiß drauf, weil hätte ich dann irgendwas dazu gesagt, dann wären die Jungs links und rechts von mir wieder aufgesprungen und hätten wieder alles irgendwie ins lächerlich gezogen. Deswegen, ja, das wollte ich an der Stelle nur noch einmal loswerden. Ja, so habe ich das Spiel gestern verfolgt. Ja, war ein geiler Tag. Das Ende war dann zum einen überraschend und zum anderen ein bisschen unglücklich. Ist wie es
Yes.
ist.
Jetzt aber genug Prolog, genug
Yes.
erfahren, wie was wir gemacht haben. Geh mal ins Spiel, oder?
Machen wir. Und ich glaube,
Nagelsmann hat
ja.
gesagt, die besten ersten 25 Minuten oder die ersten 25 Minuten waren die besten des Turniers. So rum gesagt, siehst du es genauso?
Ja, die ersten 25 Minuten waren auch die, die ich am besten verfolgt habe gestern. Und ich fand sie wirklich auch sehr stark. Also ich fand vor allem, dass du, manchmal hatte man ja auch die letzten Spiele so ein bisschen das Gefühl, wie soll ich sagen, du hast so ein bisschen, warst so ein bisschen zu bedacht auf Spielkontrolle und hast teilweise mal die ein oder andere Gelegenheit verstreichen lassen, ein Spiel schnell nach vorne zu machen. Und ich finde, das war gestern eigentlich in den ersten Minuten, vielleicht wäre auch noch mehr gegangen, aber einzelne Passagen, die dann mal gespielt wurden und wo auch mal wirklich ein bisschen Tempo drin war, zumindest in den ersten Minuten ist mir auch, da hat man natürlich dann einen gesonderten Blick auf die Neuen, die drin sind, wo ein Sané mal einen Dribbling gegen 2-3 tatsächlich nimmt, dann Freischuss kurz vorm 16er zieht, aber halt das Tempo nicht rausnimmt. Wo einen Raum versucht, jedes Mal wirklich mit Ball erstmal anzudribbeln und den Weg nach vorne zu sehen und so. Also, das hat mir schon echt auch sehr, sehr gut gefallen und war, finde ich, eine, ja, bis jetzt wahrscheinlich die beste Balance zwischen Kontrolle übers Spiel versuchen zu bekommen und trotzdem auf der anderen Seite den Gegner auch nie in Sicherheit zu wägen, defensiv.
Yes, ich fand auch, dass man sehr konstant Druck ausgeübt hat, die Bälle relativ hoch zurückgewonnen hat in den ersten 20, 25. Und was sagst du zur vermeintlichen 1-0-Bude von Schlotti?
Ich habe tatsächlich es nur noch einmal in der Wiederholung auf dem Handy im Auto gesehen und die Situation, ja, da habe ich die Wiederholung in dem Wechselbad der Gefühle da vor Ort auch nicht so ganz mitbekommen, aber für mich war da im ersten Moment nichts. Also abgepfiffen wurde ja dann Kimmich, ne?
Glaube ich
Das,
auch, ja, dass es
der
der Block
Block,
war. Aber selbst da
ja.
sage ich, ist okay.
Ja, safe. Also vor allem ist auch, finde ich, so eine Ecke oder einen Standard, wo du dann wirklich 12 Leute auf 4 Quadratmetern hast. Also wenn da irgendwie so ganz, ganz klar die Arme rausgehen, um sich einen Vorteil zu
Ja.
verschaffen oder irgendwie sich mit Ellenbogen aufgestützt wird oder so. Ey, völlig fein, safe foul, ne? Aber also wir haben schon Tore gesehen, da haben sich Stürmer und Verteidiger komplett im Arm gehabt, sind beide Arm in Arm umgekippt und wenn der Ball halt irgendwie getroffen und von da über die Linie getrudelt ist, so dann wurde es halt gegeben, weil am Ende
Ja.
des Tages, wenn halt nicht, ne, so ein klarer Vorteil für eine der beiden Seiten daraus entsteht und ein klares Foul gespielt wird, ja, ich fand's, das, was ich gesehen habe, womit ich jetzt aber, wie gesagt, mich nicht so ganz sicher fühle, dann ein finales Fazit zu ziehen, habe ich aber da nichts gesehen und hätte gesagt, das Ding
Ja.
muss zählen.
Ich finde auch dafür, dass der Mann sonst Premier League pfeift, war das in dem Moment ziemlich kleinlich. Andererseits sage ich aber auch, ich glaube, dass es auch so ein bisschen eine Linienrichterentscheidung war. Und dann ist es mir so wiederum lieber, dass der auf dem Feld entschieden wird, nicht zu geben. Und dann ist es eine persönliche Entscheidung von dem Schiedsrichter gespannt,
Ja.
als so ein Ding im Nachhinein nicht zu geben, weil du es kritisch siehst. Also dann
Das,
lieber entscheiden
ja.
auf dem Feld, fertig, aus, buff, passiert. Und ja, nach den 25 fand ich aber, dass dann Dänemark schon irgendwie gute Chancen gehabt hat, beziehungsweise auch einfach mehr Kontrolle gehabt hat. Was mich noch mehr gewundert hat, ist die Chancen. Und da hat man auch gesehen, wie es, finde ich, so ein bisschen nervöser wird oder unruhiger bei Deutschland und man nicht mehr so richtig gut in Ballbesitzphasen gekommen ist. Und da muss ich aber sagen, fand ich die Regenpause eigentlich zu einem ziemlich, ziemlich passenden Zeitpunkt, weil gefühlt danach es wieder ein bisschen besser ausgesehen hat.
Ja, also die Phase nach der Regenpause habe ich ja dann nicht mehr gesehen, da waren wir gerade unterwegs, ja. Aber ja, ich kann es mir gut vorstellen, ich finde auch, so ein bisschen ist dann die Kontrolle verloren gegangen und ich finde, du hast auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die, also dass so ein bisschen mehr in den Köpfen mitgespielt hat, okay, wenn du jetzt einen kriegst in der K.O.-Phase, ja, hier, ne, und dann wirklich gleich, also ich meine, das war ja auch da absehbar, dass gleich irgendwie eine Regenschlacht eher wird, so. Das ist dann natürlich brutal unangenehm, wenn die dann wieder so dicht stehen wie die Schweizer zuletzt und so hinten drin, du kannst keine vernünftigen Passagen mehr durchspielen und so. Also da hat schon ein bisschen mehr gefühlt mitgeschwungen, so wenn du jetzt einen kriegst, lieber gerade mal irgendwie versuchen, überall noch einen Fuß dazwischen zu kriegen und ein bisschen weniger mitzuspielen, als zu viel Risiko zu nehmen, wenn die jetzt gerade einen Aufwind oder ein bisschen Rückenwind haben und am Ende fängst du dir hier noch einen Unglücklichen. Also ja, ich fand's auch danach auffällig schwächer, auffällig aufgeregter insgesamt. Aber beim Stichwort Schlotti, wo du gerade warst, lass uns mal ganz kurz noch mal einen Schritt zurückgehen und über die Startelf sprechen. Also Schlotti für Tah war ja absehbar. Schlotterbeck, ja, sprechen wir vielleicht auch dann gleich noch mal drüber. So, für mich auf jeden Fall einer der Spieler, die man herausheben muss und wo man auch mal drüber diskutieren darf, wie es denn dann jetzt mit dem nächsten Spiel am kommenden Freitag? Freitag aussieht, ne?
Freitag, ja. Freitag um 6.
Ansonsten Raum für Mittelstädt ist so ein bisschen durchgesickert schon im Laufe des Tages. Ich hatte es vormittags irgendwie das erste Mal gelesen, dass das scheinbar geplant ist. War ja tatsächlich auch ein Thema, was wir im Podcast besprochen hatten, wo wir gesagt haben, ey, wenn abgesehen von der Stürmerposition sich was tut, dann sehen wir, oder ich weiß nicht, wer, also sehen wir am ehesten diese Raum-Mittelstädt-Thematik. Dementsprechend für mich jetzt nicht völlig aus heiterem Himmel und ich konnte es nachvollziehen. Eine Überraschung war es natürlich am Ende des Tages trotzdem, aber ja, hättest du jetzt final damit gerechnet oder warst du dann doch ein Stück weit überrascht?
Ich habe schon damit gerechnet, vor allem auch eben wegen der Lufthoheit, die man eigentlich nicht wirklich gehabt hat bei der Dreierkette der Dänen. Und man hat ja auch gesehen, dass Havertz dann viele Wege in diese Räume zwischen 16er und Seitenauslinie gemacht hat, um dort tief angespielt zu werden, egal ob von Rüdiger, von Kroos, von Schlotti, dass er da schon immer wieder gesucht worden ist und auch aus der Kette Gündogan und Co. mit flachen Bällen da reingeschickt worden ist, wenn es möglich gewesen ist. Deswegen war ich mir schon recht sicher, dass Havertz starten wird. Und zu den anderen drei Neuen, beziehungsweise zu den drei Neuen muss ich sagen, Schlotti hat mir sehr gut gefallen. Ich finde im Spielaufbau nochmal deutlich stärker als Tah. Hat natürlich auch damit zu tun, dass er als Linksfuß einfach auf dieser Außenposition, ja, die perfekte Position hat für sich selber. Was man, finde ich, auch ein bisschen sieht, dass sich dann Toni Kroos nicht mehr ganz so oft nach außen rausfallen lässt, wenn Schlotti mit dabei ist, weil natürlich er von links hinten ähnlich gut aufbauen kann. Mhm. Das heißt, da finde ich, wenn kein großer Lapsus passiert, kann man durchaus überlegen, ob man da Schlotti komplett reinnimmt für Tah. Ich glaube aber fast, dass er zurückrotiert, einfach um zu seiner Stammelf zu kommen. Dann Raum fand ich ordentlich. Mittelstädt gefällt mir spielerisch einfach ein bisschen besser, aber ist wahrscheinlich ein bisschen Geschmackssache. Deswegen sehe ich da fürs nächste Spiel wahrscheinlich wegen dem ordentlichen Spiel jetzt von Raum 60-40 pro Raum. Und Sané hätte mich gefreut, wenn er noch ein bisschen mehr Breite gehalten hätte, weil ich glaube, dass er da besser in 1 gegen 1 Aktionen, in Zug in die Mitte und so weiter reinkommt, wo er dann auch mit seinem starken Linken abschließen kann. Aber das wird auch einfach taktische Vorgabe gewesen sein, dass er eben mehr in so einem Zehnerraum sich aufhält und die Schiene für Kimmich aufmacht, der damit nach vorne schieben kann. Was man aber auch wieder krass gesehen hat, dass der, glaube ich, der Spieler nach Robben ist, der seinen rechten Fuß am konsequentesten umläuft. Ich glaube, ein Dribbling in der ersten Halbzeit gab es, wo er gut Meter macht, an zwei vorbeizieht, den Ball auf dem rechten liegen hat und am Ende auch einen Freistoß bekommt. Aber wenn er ihn mit rechts irgendwie nochmal in die Gasse chippen kann, wenn er mit rechts abschließt auf 25 Metern, wird es bestimmt auch gefährlich. Aber der hat schon auch wenig Bock, mit rechts zu arbeiten. Aber ja, wenn man einen guten Linken hat, auch okay.
Ich wollte gerade sagen, dafür hat er wahrscheinlich einen der besten Linken, wenn nicht den besten Linken der Liga. So. Ja. Und da kann er schon einiges mit anfangen. Aber ja, insgesamt auf jeden Fall sehr ordentliche Auftritte, glaube ich, der Startelf-Neuankömmlinge sozusagen.
Ja.
Trotzdem für mich, also zumindest Sané wirklich dann auch überraschend. Auch das hatte man vormittags gelesen, dass neben Raum Sané irgendwie ein Thema ist. Aber da dachte ich, ey, du hast jetzt im Prinzip diese drei Positionen. Du hast Havertz, Füllkrug oder diese drei Spieler, Havertz, Füllkrug, Wirtz für zwei Positionen, was die letzten Tage die ganze Zeit thematisiert wurde. Und ich habe eigentlich nicht gesehen, dass du jetzt sozusagen noch einen zweiten von diesen drei opferst, um eben Sané reinzuwerfen, weil ich jetzt auch nicht gesehen habe, dass du sagst, irgendwie die Außenverteidiger der Dänen sind so langsam, dass du da Sanés Pace haben willst, oder die sind durch die Mitte so anfällig, dass du lieber einen Sané, der zur Mitte mit Schussgewalt kommt, als einen Wirtz da haben willst, oder dass du einen Havertz oder Füllkrug dafür opferst, dass du ihn noch irgendwie durch die Mitte kommen lässt.
Ja.
Ja, am Ende des Tages Überraschung. Du konntest deine Jungs noch umstellen sozusagen.
Habe ich gemacht, ja.
Aufgrund des Netzes vor Ort, da war echt keine Chance mehr. Aber bevor wir zu unseren Punkten kommen, vielleicht noch einmal, um das Spiel zu Ende zu bringen. Wir hatten noch eine Aktion, über die wir eben schon gesprochen haben. Den Signature Move von Kai Havertz. Also, der erntet ja echt einiges an Kritik so die letzten Tage, oder was heißt einiges an Kritik, aber wenn jemand kritisiert wird im Moment beim DFB, dann ist es gefühlt Havertz vorne drin, wo die ganze Zeit nach Füllkrug geschrien wird, aber vor welchem Tor war das denn?
Vor gar keinem Tor, hat er nicht gemacht.
Nee, stimmt, hat er rechts vorbeigechippt am Ende, ne?
Ja.
Genau, vor dem Ding, was er dann ganz knapp rechts vorbeichippt, so ist es richtig. Diese Ball-An- und Mitnahme von Havertz, wo du auch richtig siehst, dass der Innenverteidiger, der da rausrückt und eigentlich den Ball aufnehmen will, komplett ins Leere läuft.
Ja.
Also das sind Aktionen, wo du wirklich siehst, dass der Weltklasse-Format hat. Ne?
Ja, er kriegt den Ball so leicht in den Rücken gespielt, nimmt ihn dann mit der rechten Innenseite, mit Fuß nach hinten ausgestreckt, noch irgendwie mit nach vorne in die Bewegung und hat dadurch halt komplett seinen Gegenspieler, ich glaube Andersen war das, und zieht einfach brutal, brutal sauber aus technisch. Wenn er den halt danach ins lange Eck schiebt, dann ist es ein Weltklasse-Tor. So halt nur eine Weltklasse-Aktion.
So ist es. Und am Ende des Tages, das Ding, was er da vorbeichippt, war aus meiner Sicht, so was ich dann auf dem Handyscreen gesehen habe in Halbzeit 2, eine von vielen Möglichkeiten, die du auslässt, um das Spiel wirklich zuzumachen. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, das ist jetzt nicht das erste Spiel, wo du so viel liegen lässt. Und wenn es wirklich dann richtig, richtig eng hinten raus wird, also angenommen, dieser halbe kleine Zeh von, wer war es jetzt, von Andersen im Abseits, der da weggepfiffen wird, und auf der anderen Seite der Handelfer waren natürlich 2 Minuten, die nicht besser hätten laufen können für die deutsche Mannschaft. Wenn das andersrum läuft und du da hinten liegst und solche Chancen versiebst, dann wird's halt richtig eng, ne? Und spätestens ab dem Viertelfinale können solche Dinge dann auch wirklich mal entscheiden.
Ja, was sagst du aus Fan oder neutraler Fußball-Fan-Brille dazu, dass da irgendwie 2-3 Zentimeter bei der kalibrierten Linie entscheiden und dass der Sensor im Ball erkennt, dass die Hand am Ball war?
Also, ich muss sagen, der Handelfer, das ist natürlich gerade für Andersen super blöd gelaufen, so alles in sich, diese 2-3 Minuten, aber das ist für mich halt ein Elfer einfach nach Regel, und also das ist jetzt nicht mal so ein Edge-Case, wo ich sage, ja gut, da hast du wieder diese angeschossen von da und kann er noch reagieren und keine Ahnung was, da ist für mich einfach ehrlicherweise der Arm ein Stück zu weit draußen, wird getroffen, klare Sache aus meiner Sicht. Ob jetzt da der Chip im Ball das erkennt oder nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwas verpasst habe, was da noch großes Thema war von technischer Seite. Auf der anderen Seite muss ich sagen, diese Abseits, also für uns hätte es nicht besser laufen können. So, ich habe den VAR geliebt in dem Moment gestern. Aber ich habe auch im Auto mit meinen Jungs noch drüber diskutiert, wenn du so eine super Slow-Mo dir anguckst, wie du einen Ball schießt, ne, dann ist das ja auch, du triffst den Ball mit deinem Fuß. Und dann drückt sich der Ball, das Leder, ja so ein Stück weit erstmal ein. Dann bewegst du den Ball im Prinzip so ein ganz kleines Stück am Fuß entlang. Dann bläst sich der Ball sozusagen wieder auf in dem Sinne. Also ich erkläre es jetzt sehr plastisch gerade, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und dann verlässt er den Fuß irgendwann.
Ja.
Das heißt, so ein einzelner Ballkontakt, also natürlich ist das trotzdem ein Bruchteil einer Sekunde, aber dieser Bruchteil einer Sekunde ist ja auch am Ende entscheidend, wann wertest du wirklich das Verlassen des Fußes so vom Ball, oder ist der erste Kontakt von Ball und Fuß das Ding, oder ist es mehr oder weniger mittendrin, weil so knapp wie das gestern abseits war, bin ich der Meinung, also wenn der Kollege Schnürschuh da im Keller einfach völlig nachvollziehbar Hundertstelsekunden oder keine Ahnung, eine Drittel-Zehntelsekunde später ansetzt, dann ist es halt kein Abseits. So, ja. Weißt du?
Darüber hat sich der, wie heißt der, Julmand, gell, der Trainer von
ja,
Dänemark,
ja,
auch beschwert, dass man eben nicht klar sagen kann, wann der Ball den Fuß verlässt. Und so wie es gerade ist, verstehe ich schon, dass es dann Abseits ist, aber vielleicht muss man da auch in Zukunft drüber reden, ob man irgendeine Form von Toleranzbereich oder Messungenauigkeit mit einberechnet, in der es dann eben pro Angreifer gewertet wird.
Ja, oder ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das im Moment schon Teil des Ablaufs sozusagen sein sollte oder da festgelegt ist, aber so genau, wie die das checken, ich weiß nicht, wie hoch auflösend dann die Bilder sind, aber eigentlich müsstest du aus meiner Sicht halt sowas festlegen. Ich meine, es ist sogar so formuliert, dass es heißt, beim Verlassen des Fußes oder so, ne, dass das dann sozusagen gewertet wird. Aber dass du einfach sagst, sobald halt der erste Space zwischen Fuß und Ball erkennbar ist oder sowas. Oder halt auf der anderen Seite, sobald der Fuß das erste Mal den Ball berührt, so nach dem Motto. Also wir sprechen hier über eine so krank kurze Sequenz, dass ich mir gerade nicht mal sicher bin, so hätte es in der Situation einen Unterschied gemacht, aber so knapp wie es war, könnte ich es mir gut vorstellen. Und da finde ich, ja, ich weiß nicht, ob es sogar festgelegt ist, aber irgendwie sich nicht so im Fußballjargon durchsetzt, dass man das irgendwie auf dem Schirm hat. Aber wenn es nicht so sein sollte, dann muss es, finde ich, da halt eine klipp und klare Regelung geben. Genauso wie da halt gesagt wird, ey, ein halber Zentimeter ist halt ein halber Zentimeter abseits.
Ja. Ich glaube, insgesamt können wir es mit dem dann doch auch sehr starken 2-0 von Musiala und mit den Chancen aufs 3-0 schon so abstempeln, dass das eine verdiente Nummer war, das am Ende zu gewinnen. Wobei es auch dieses Geschmäckle hat, dass wenn das 1-0 für Dänemark gefallen wäre, dass du nicht weißt, ob das nicht vielleicht auch pro Dänemark ausgeht, wenn die sich halt nach einem Tor hinten einigeln und du noch 20 Minuten anrennen musst.
So sieht's aus. Wir haben es eben schon einmal angerissen, jetzt gehen wir rüber, Anton. Wie lief's denn für dich punktetechnisch?
Das möchte ich dir gerne verraten. Zuallererst war mein Ergebnistipp natürlich richtig, 2-0. Orakel hat gesprochen, aber ich glaube, da warst du auch ähnlich unterwegs. Dann habe ich kurz vor Anpfiff natürlich nochmal gecheckt, wer spielt. Und weil mein Traum natürlich schon immer gewesen ist, einmal 4 Starter aufzustellen, habe ich Sané, Havertz, Schlotterbeck und Raum aufgestellt, die auch alle ganz ordentlich gepunktet haben. Damit war ich an sich zufrieden. Aber, Bench, ich habe eine Kickbase-Krankheit. Oh, ich habe festgestellt, ich habe eine Kickbase-Krankheit und es ist das Sean-Parker-Syndrom. Weißt du warum?
Weil immer hier noch ein, ja, da noch ein, ja, und funktionieren, Mann, tut immer am Ende nichts.
Hier noch, Anton, ein Trick, da noch ein Trick, da noch eine Idee und keine funktioniert. Weißt du, habe ich gedacht, wen nimmt keiner als Captain? Wen nimmt keiner? Ah, Sané wahrscheinlich, der macht heute ein Tor, eine Vorlage und ich bin am Ende der King. Ja. Weißt du was? Nichts gemacht, 82 Mann. Punkte, Verdoppler, 164 mitgenommen, immer noch mein zweitschwächster Punkter, ne?
Ja,
genau, zweitschwächster Punkt nach Raum. Hätte ich einfach einen Schlotti oder einen Havertz genommen, wäre ich nochmal deutlich besser weggekommen. Deswegen Sean-Parker-Syndrom, der eine bei Kickbase, der immer noch einen extra Twist braucht, der immer noch was besser weiß, der immer noch eine Idee hat.
Ja, ist blöd gelaufen, aber ich meine am Ende mit, was sind es jetzt, ich glaube 898 habe ich hier vor Augen, inklusive Ergebnis.
Trotzdem gut, will ich gar nicht sagen.
Das ist schon sehr strong. Also,
und auch nochmal Edit, soll gar nichts gegen Sean Parker sein. Der hat übrigens mittlerweile einen fetzen geilen TikTok-Kanal, wo er richtig, richtig coole 1-gegen-1-Tricks macht. Da sonst auch mal vorbeischauen und dem lieben Sean Liebe da lassen. Aber wie hast du eigentlich gepunktet?
Ja, ich kann da jetzt keine Lobeshymne singen irgendwie drüber, weil ich natürlich mal wieder mir so meinen ersten Draft irgendwann angelegt hatte. Natürlich, das ist der einzige Punkt, wo ich vielleicht ein bisschen Lorbeeren ernten kann, auf dem Schirm hatte, dass es vielleicht Raum jetzt macht in dieser Partie. Und ihn aber dann eben neben Kroos, der bei mir nach wie vor eigentlich gesetzt ist und tendenziell auch als Kapitän gesetzt ist, weil ich da immer denke, egal wie das Spiel läuft, der punktet halt immer und der braucht auch keine Kiste und keinen Scorer und nix, so nach dem Motto. Natürlich bist du damit vielleicht nicht dann ganz, ganz, ganz oben am Peak unterwegs, aber um da vielleicht einen kleinen Insight zu geben, ich spiele ja in einer privaten Runde und da haben wir gesagt, nur für den Gewinner gibt es am Ende auch einen Wunschtrikot nach Wahl vom Rest und da bin ich relativ weit oben unterwegs und denke mir die ganze Zeit, wenn du jetzt mal wieder so ein Schweiz-Spiel hast gegen die Dänen, weißt du, dann bist du mit Kroos als Kapitän halt gut unterwegs und machst vielleicht noch ein bisschen Boden gut. Dementsprechend Kroos als Kapitän eingeloggt gewesen und neben ihm Füllkrug, Raum und Undaf gestellt, weil ich auch von Füllkrug ehrlicherweise in der Startelf ausgegangen bin. Ja, Pustekuchen, ehrlicherweise, ich habe es ein, zweimal versucht vor Ort dann, aber keine Chance gehabt mit dem Netz da noch was dran zu ändern, dementsprechend musste ich dann auch mit den Jungs reingehen, du hast es gesagt, mein Ergebnistipp hat mir auch 200 Punkte für auf den Kopf getroffen eingebracht und das hat mir auch so ein bisschen den Allerwertesten gerettet am Ende. bin ich mit 729 Punkten am Ende, ja, zumindest in ordentlichen Gefilden habe ich mich dann wieder gefunden. Habe jetzt, glaube ich, nicht so viel Boden verloren, aber natürlich unglücklich, dass ich da nichts ändern konnte, weil, also Kroos passt, hätte ich wahrscheinlich auch stehen lassen, Raum genauso, aber dann mit Füllkrug Undav zu gehen, wenn Füllkrug auch von der Bank kommt, da hätte ich mir schon nochmal was anderes überlegt.
Yes. Bench, ich habe zum Abschließen der Punkte noch eine kleine Liste für dich und du musst mir sagen, was die Gemeinsamkeit aller derer ist, die auf der Liste draufstehen. Janni,
okay.
Jan-Niklas, Pöti, Marc und ich. Was haben wir alle gemeinsam?
Boah, also hättest du jetzt nicht 5, sondern 4 Namen gesagt, hätte ich gesagt Spieltagssieg, weil ich glaube, ihr wart alle schon mal gut weit oben mit dabei, aber...
Ich glaube, Janni hat ihn diesmal geholt, da kurze Props.
Ja, an der Stelle, aber reicht auch wieder.
Genau, reicht auch wieder.
Boah, was ihr... Den Kapitän Sané nicht, wenn Janni Spieltagssieg geholt hat, ne?
Nee, aber ich sag's dir.
Und ja, zwar, löse auf.
Im EM-Modus gibt's ja keine Gesamttabelle, nicht wahr?
Richtig.
Ich habe mir auf der Zugfahrt die Mühe gemacht, einmal alle Spieltage zusammenzurechnen. Wir 5 sind alle vor dir.
Ja, ist in Ordnung, muss ich sagen. Also wer war das jetzt? Janni ist alright, Jan-Niklas ist auch alright, Pöti auch, du und Marc war der Letzte, ne?
Nee, Marc ist vor mir. Also wir sind ganz, ganz nah beieinander.
Nein, ich meine, Marc war der Letzte, den du genannt hast,
genau,
der
ja,
auch
Marc
vor mir dabei ist. Ja gut, hättest du jetzt halt sowas gesagt wie Anatol, den's wahrscheinlich, also der wahrscheinlich nicht nochmal die Startelf checkt, selbst bei seinen aufgestellten Jungs und keine Ahnung sonst wen, dann hättest du mich ein bisschen härter getroffen. So sage ich, ist fein und so nehme ich auch gerne den Vorwand, dass ich jetzt nicht mehr in der Lage war, umzustellen dieses Mal.
Und letzte Woche komischerweise auch nicht, da bist du auch mit 90 Millionen reingerannt.
Nee, letzte Woche war es ja was eine halbbewusste Entscheidung zumindest. Ja.
Ja.
Ja, nee, also ja, ist ungünstig, höre ich nicht gerne, aber ist grundsätzlich eine Riege, wo ich sage, da kann ich mit leben.
Ja, was frech ist natürlich Janni auf der 1, das kann sich auch noch gerne ändern, aber ansonsten fair.
Ja, passt. Gut, wir gehen weiter im Text, Anton. Ich habe gerade noch hier ein, zwei Infos für das Outro hinten dran hinzugefügt. Dementsprechend muss ich mich kurz zurechtfinden. Wir sprechen vielleicht noch ganz kurz darüber, auch der Vollständigkeit halber einmal. Boah, heute habe ich echt einen kleinen Fussel im Mund irgendwie. 1903 T-Punkte waren es am Ende beim DFB. Sind dann doch relativ viele, natürlich spielt zu Null mit rein, natürlich spielt mit rein, dass du auch Scorer, auch Verteidiger hast und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite die Dänen trotzdem mit nur 349 Punkten, spiegelt, glaube ich, ganz, ganz ordentlich das wieder, was wir bis jetzt besprochen haben, was wir gesehen haben, passt, oder?
Ja, 1-9 ist tatsächlich aber auch, wenn ich mich nicht täusche, die Höchstpunktzahl, gell? Die anderen beiden guten Spiele bisher waren bei 1-8, 1-8-6 und 1-8. 65 oder sowas, ja.
Ja, nicht viel Luft zwischen, aber ich glaube...
Ja, aber wundert mich auch da, dass da nochmal einer draufgelegt wurde.
Ja, ehrlicherweise, ja, wenn man sich halt genau anguckt, also ich kann ja einmal durchgehen hier gerade, wir haben einen Schlotterbeck als MVP mit 236, Rüdiger dahinter 222, was eine brutale Ausbeute für sein Spiel ist, ist ja auch dann offizieller MVP geworden von der UEFA aus. Kroos 180, Musiala 183 sogar, Havertz 170, Kimmich 162, Neuer 142. Also da sieht man halt, so Neuer hat auch was zu tun bekommen dann auf der anderen Seite. Ne? Du hast nochmal mit Can und Co. ein paar Wechsel, die ein paar Pässe von der Bank gesammelt haben. Can noch sehr, sehr solide 66 Punkte mit seinen paar Minütchen. Also ich glaube, es kam dieses Mal dann einfach mehr zusammen so. Ne? Bei dem einen Spiel fehlt dir der Zu-Null-Bonus, bei dem anderen Spiel war halt so ein bisschen die Outperformer sind so mehr oder weniger durch die Decke gegangen. Bei einigen war es dann aber auch sehr überschaubar. Dieses Mal ist es eigentlich ziemlich gut verteilt, glaube ich.
Yes. Hast du, um die Partie abzuschließen und Richtung Viertelfinale weiterschauen, Lust auf ein kurzes Spieletti?
Natürlich, wie immer, Anton. Hat's ja viel Zeit auf der Zugfahrt, ne?
Richtig oder falsch? Kai Havertz hatte gegen Dänemark einen höheren X-Goals-Wert als in der gesamten Gruppenphase.
Ich sage ja, weil das waren mindestens zwei Dinger, die er machen musste.
Ja, in der Gruppenphase 1,75 XG und gegen Dänemark 1,98.
Das ist tough.
Das ist crazy, klar. Natürlich in der Gruppenphase ein Elfer, gegen Dänemark ein Elfer, das hebt sich auf. Ja. Aber sonst ist es trotzdem, finde ich, ziemlich, ziemlich krass, dass da so ein hoher Wert bei rumgekommen ist.
0,75 XG, ne?
Kann sein, kann ich dir nicht genau sagen.
Also der hat auf jeden Fall über ein ja, erwartet das Tor noch abseits davon und vielleicht, um da mal so ein bisschen ein Bild zu geben für die, die da nicht so in der Thematik sind, sondern 1 gegen 1, zum Beispiel dieser Chip, den er vorbeilegt, ja, das sind in der Regel so 0,4, 0,5 XG, ne? Ja. Also das ist schon sehr, sehr viel über ein erwartetes Tor zu versieben. Da muss ehrlicherweise eigentlich mal einer von sitzen.
Yes, next one. Kai Havertz hat sich mit seinem Treffer gegen die Dänen zum deutschen Rekordtorschützen bei Europameisterschaften gekürt.
Boah, du hattest schon eine Frage für mich in den vergangenen Episoden, ja, wo wir über Rekordtorschützen
schon besprochen eigentlich.
Ja, deswegen, ich weiß jetzt gerade noch, Klose ist nicht weit vorne mit dabei, aber...
Es waren zwei?
Ja, da...
Mario und Jürgen waren es.
Mario und Jürgen, ah ja, und es kann sogar sein, ja, ich sag ja.
Nee, falsch, er ist ein dahinter. 4 Tore, er ist noch einen von den beiden entfernt. Klinsmann und Gomez haben jeweils 5 und sind damit Rekordtorschützen. Das heißt, wenn es nochmal klingelt, dann ist der Kai mit, wie alt ist er, weiß nicht was, 26, Rekordtorschütze.
Ja, um den Dreh.
Yes.
Ja, interessant.
Und letzter, Rüdiger hatte gegen die Dänen eine 100% Zweikampfquote, richtig oder falsch?
Ja, nehme ich mit bei seinen 222 Punkten.
Yes, ist richtig. 2 am Boden, 1 in der Luft, 100%.
Aber nur 3 Zweikämpfe ist dann, also ist wenig, bei den 220 Punkten hätte ich jetzt mit mehr gerechnet, ehrlicherweise. Und auch so vom Spiel her, weil wir haben ja eben drüber gesprochen, die Dänen zwischendurch ein bisschen Oberwasser gekriegt in der ersten Halbzeit, hinten raus dann auch noch relativ viele Ecken und Standards gehabt. Also da hätte ich schon gedacht, dass da 1-2 mehr auch durch die Luft dabei gewesen wären. Ja,
aber das tatsächlich, was mir sowohl der Kicker als auch SofaScore ausgespuckt haben.
Ja, ja, also wird ja schon richtig sein am Ende. Ja. Hätte ich nur anders erwartet wahrscheinlich. Gut, ja, danke dafür, Anton. Die Leute draußen haben hoffentlich fleißig mitgeraten. Hoffentlich ein bisschen mehr richtig beantwortet als ich. Wobei, waren ja 2 aus 3 jetzt. Nehme ich, passt. Wir gehen weiter zum Viertelfinale, wie angekündigt. Heute Abend steigt die Partie der Spanier gegen Georgien. Ich glaube, es gibt kein Achtelfinale, in dem die Favoritenrollen klarer verteilt sind, auch wenn Georgien bis jetzt echt eine geile EM spielt. Macht brutal Spaß, den zuzugucken. Gerade auch letztes Gruppenspiel gegen Portugal hat mich ja extrem positiv auch nochmal überrascht, wie sie es da dann zu Ende gespielt haben. Trotzdem, Spanien, glaube ich, ja, mit das stärkste Team bis jetzt im Turnier gegen mit den größten Außenseiter in der K.O.-Runde, wahrscheinlich neben Rumänien. Wen erwarten wir im Viertelfinale? Können wir, glaube ich, jetzt brauchen wir nicht weit um den heißen Brei herumreden. Gehen wir schon beide mit Spanien, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und glaubst du auch, es wird deutlich heute?
Ich habe bis jetzt... Ich spiele ja auch, shame on me, neben Kickbase eine kleine Kick-Tipp-Runde mit meinen Freunden. Aber da habe ich 3-1 schon eingetragen für die Spanier.
Ja, ich glaube sogar, dass es ohne Gegentor enden wird. Also ich glaube, ich habe einen 3, also ich spiele keinen Kicktipp, aber ich habe so 1-2 andere Tippspielchen offen und ja. Ich glaube, da bin ich auch mit 3-0 bis jetzt reingegangen. Ich glaube, es wird das Klasse-Achtelfinale. Ich glaube schon, dass die Georgier wieder ihre Seele da auf dem Platz lassen und alles geben und den ganzen Platz da umflügen werden, aber ich glaube, dafür ist einfach die Spielanlage der Spanier, die mich auch positiv überrascht hat, zu gut, gut geölt, zu gut eingeschmiert, als dass da irgendwie so viel zusammenkommt, wie teilweise in den Spielen, die sie gegen Portugal und Co. haben, wo du schon immer sagst, ja okay, natürlich können die Portugiesen auch kicken und dann ein vernünftiges Kombinationsspiel aufziehen, aber da sehe ich schon noch deutlich mehr Schwächen, als die Spanier bis jetzt offenbart haben. Und da glaube ich, dass sich dann am Ende einfach die Qualität durchsetzt und dass da ehrlicherweise auch auf ein frühes Tor gespielt wird und wenn das einmal fällt und du danach das Spiel bestimmst, dann brichst du die Georgier irgendwann damit.
Ja, eine der beiden Serien wird auf jeden Fall reißen. Die Spanier haben, glaube ich, bisher noch kein Tor kassiert. Die Georgier in jedem Spiel eins gemacht. Und ja. Von einer der beiden Serien müssen wir uns bestimmt verabschieden.
So wird es aussehen, nicht nur bestimmt, sondern ganz sicher. Wo hast du vor, das Spiel zu gucken, Anton? Unser allwöchentliches Thema hier.
Ich versuch's. Ich werde es versuchen, wieder eine
Karte. Du wirst es versuchen.
Am Dienstag ist wieder diese hier Teamregistrierung, Vergabe, wo erst natürlich die Jungs vom DFB-Fanclub sich in den ersten 2 Phasen bedienen können und dann, wenn noch was übrig ist für die Leute, die halt bei dieser Turnierregistrierung mitgemacht haben, nochmal schauen können. Und wenn ich was bekommen sollte, werde ich auch nach Stuttgart fahren. Wenn nicht, riecht es für mich auch ganz, ganz stark nach Fanzone und Olympiapark in München.
Ja, das ist ein guter Plan. Ich, nachdem du jetzt so oft erfolgreich warst, werde ich mich, glaube ich, den heutigen Sonntagnachmittag viel damit beschäftigen, noch irgendwelche Optionen links und rechts mir anzuschauen, ob man irgendwo wirklich auch nochmal die Chance kriegen kann und wenn sie noch so klein ist, weil ich da auch echt extrem Bock habe,
wenn da irgendwas
im Stadion geht, das Spiel mitzunehmen. Ja. Aber, und ich glaube, dafür würde ich auch einen ordentlichen Taler in die Hand nehmen, um das Spiel zu sehen, weil das für mich eigentlich Also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und jetzt irgendwie hier vom vorgenommenen Finale sprechen oder so, aber Spanien-Deutschland ist schon bis jetzt, was wir gesehen haben, wahrscheinlich das Nonplusultra dieser EM. Deswegen, da hätte ich schon extrem Bock drauf und wenn nicht, sage ich dir aber ehrlich, also wir haben gestern noch auf der Rückfahrt drüber geredet, war ja eigentlich alles geil, wenn Wetter mitspielt, sitze ich hier heute und spreche über den geilsten Tag, den ich bei der EM hatte bis jetzt wahrscheinlich.
Ja.
Trotzdem weiß ich nicht, ob ich mich nicht am Ende dann lieber mit einer 4, 5, 6, 7-köpfigen Runde hier irgendwo setze, Grill anschmeiße und das Spiel mal wieder aufmerksam 90 Minuten verfolge.
Das ist halt auf jeden Fall geil und du weißt, was du kriegst. Du kriegst auf jeden Fall einen Einser, aber du weißt nicht, ob du das 1-Plus-Erlebnis bekommst.
Ja, so ist es. Naja, wir schauen, wir werden berichten. Wobei, ich glaube, die nächste Episode ist Janni ja wieder am Start. Du bist auch in deinem wohlverdienten Urlaub.
Yes.
Vielleicht hole ich mir davor mal ein paar Infos von dir und update die Leute hier, ob du es mal wieder gepackt hast, zum 5. Mal. So machen wir's. Ausblick auf die Challenge, wenn wir schon beim Viertelfinale sind. So, wir rechnen vielleicht, um ganz kurz einmal das Szenario auch abzudecken, sollten die Georgier es doch packen, ist für mich wieder ganz klarer Ansatz. Alles auf die Offensive, sogar noch eher als die Dänen jetzt auf Scorer gehen, vielleicht mal von Kapitän Toni abrücken und auf Musiala, Havertz und Co. gehen. Auf jeden Fall volles Met auf viel Ballbesitz, viele Abschlussaktionen. Sieht bei dir, denke ich, ähnlich aus, oder? Im Falle Georgien.
Sieht bei mir ähnlich aus. Schlotterbeck hat mir jetzt schon sehr, sehr gut gefallen. Das heißt, wenn er nochmal startet, würde ich den auf jeden Fall auch reinschicken. Dann hat mir ein Havertz, wenn ich mir, wie wir es vorher gemacht haben, die Expected Goals anschaue, der hat halt noch und nöcher Möglichkeiten da zu hütteln. Der hätte problemlos mit 2 Toren rausgehen können. Ich glaube nicht, dass der nochmal, nachdem er jetzt die ersten beiden Elfer geschossen hat, nochmal einen abgeben wird an Gündogan, auch wenn der etatmäßig erster Elferschütze wäre. Ich glaube, für das Turnier hat sich das, nachdem er auch 2 getroffen hat. Also warum sollst du da wechseln? Deswegen wären da schon mal 60 Millionen bestimmt geblockt, wenn die starten. Und dann müsste ich mir halt überlegen, ob ich nochmal auf den 30er gehe oder ob sich irgendwie 2 20er da rein basteln lassen.
Ja, ich merke gerade so, dass das hört sich schon nach sehr viel gutem Input an, damit mit Havertz und Schlotti zu gehen. Würde ich eigentlich auch sehen, dann müsste ich natürlich von meinem Toni abrücken, aber ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das in dem Fall aussieht. Viel wahrscheinlicher ist es aber aus unserer Sicht, übrigens ganz kurzer Nachtrag, besser als Havertz kannst du den Elfer auch nicht schießen gestern, ne? Also der war wirklich brutal. Vor allem dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass der die nächsten kriegt.
Ja, vor allem er hat auch schon echt lange verzögert, gewartet, bis irgendwie Schmeichel sich irgendwie bewegt. Und oft, wenn der Keeper sich dann gar nicht bewegt, dann kommt irgend so ein Osterei raus und der murmelt das Ding da irgendwie auf die Ecke. Aber der war ja trotzdem perfekt neben am Pfosten gesetzt.
Ja, war schon brutal geschossen. Wir rechnen trotzdem mit Spanien eher als mit Georgien im Viertelfinale. Und dann muss ich sagen, gehe ich schon davon aus, dass es sich auszahlen könnte, wenn du auf ganz blöd vielleicht sogar mal auf einen 0-0 und trotzdem viele Aktionen für einen Neuer spekulierst. Oder dass du sagst, ja gut, mit Schlotterbeck ist dann, wenn er wieder starten sollte, sowieso einer der Innenverteidiger gesetzt. Aber dass ich sage, selbst wenn ein Schlotterbeck nicht spielt, vielleicht mal mit einem Tar zu gehen, wo wir in den Spielen, in denen es hinten teilweise schwierig wurde, die Tiefe zu verteidigen, wo man gesehen hat, dass sehr viele entscheidende Bälle noch abgelaufen hat, viele Zweikämpfe da gewonnen hat. Tar oder Rüdiger wäre dann auch eine Option tatsächlich für mich. Ich würde wahrscheinlich eher weniger auf so einen Havertz gambeln, also Elver, ja, schön und gut. Er wird auch anteilig am ehesten viele Chancen haben im DFB-Team. Aber gegen Spanien könnte das natürlich auch so ein Spiel werden, wo du ihn relativ selten irgendwie in die Verlosung bekommst da vorne in Aktionen und der dann halt 60 Minuten in der Luft hängt und dann von einem Füllkrug irgendwie ersetzt wird. Ich glaube, da wäre ich bei einem Havertz tatsächlich vorsichtiger und würde eher so ein bisschen, trotzdem Ballbesitzfußball, Kroos wird es wahrscheinlich reinpacken, aber ich glaube, da würde ich ein bisschen defensiver aufstellen, als ich es gegen Georgien tun würde.
Ja, und da ist natürlich auch die Überlegung viel, viel größer zu sagen, Verlängerung, wen brauche ich, wer macht eventuell da nochmal Punkte, wer nimmt die Elfer am Ende safe mit. Das könnte ein Emre Can sein, der natürlich in Dortmund Elfmeterschütze gewesen ist, der auf jeden Fall irgendwann Richtung Ende des Spiels kommt. Das könnte ein Füllkrug sein, der eingewechselt wird, der bestimmt auch einen Elfer schießen darf. Und dann eben die Leute, die natürlich auch 90 bzw. 120 Minuten tanken können und nicht nach 60, 70 vom Platz müssen.
Ja, aber jetzt mal das Szenario nachgebaut, wenn du sagst, du rechnest dann vielleicht mit einer Verlängerung, würdest du dich wirklich trauen, darauf zu managen? Also angenommen, du hast jetzt noch eine Position frei und stehst dann vor der Wahl, keine Ahnung, Can oder irgendein Offensiver, also irgendein Maxi Bayer oder so, wo du sagst, okay, der könnte in der regulären Spielzeit wahrscheinlich eher mal kommen als einen Emre Can, der aber dann für Verlängerung Elferschießen interessant wäre?
Wenn ich auf Verlängerung managen müsste, würde ich, glaube ich, gucken, dass ich halbwegs auf die Segmente verteile. Dann würde ich mir überlegen, ob ich bei 40 Kroos oder Kimmich nehme, weil das Kandidaten sind, finde ich, die auf jeden Fall 120 spielen dürften. Dann würde ich mir überlegen, Risiko Neuer zu nehmen, weil wenn der halt zwei Dinger rausfischt, dann ist der auch mit 100 Punkten wieder mit dabei. Dann aus Segment 3 mit den 20 Millionen müsste ich eigentlich entweder Fülle oder Can nehmen. Fülle, wenn ich das Gefühl habe, dass da viel nach vorne geht und wir auch Abschlüsse bekommen. Can, wenn ich das Gefühl habe, da muss hinten abgeräumt werden und am Ende nochmal 40 Punkte obendrauf für den getroffenen Elfmeter. Und dann halt noch irgendwen, gut Glück aus den 10, vielleicht Hendricks, der finde ich nach vorne jetzt auch ganz gut nochmal angeschoben hat. Vielleicht auch ein Anton, der gegen Ende nochmal stabilisieren kann. Oder ein Bayer, wer weiß.
Ja, schwierig. Ich glaube, von den Szenarien haben wir jetzt eigentlich ganz gut was abgedeckt. Am Ende kommt es eh wieder alles anders. Unsere Vierer-Aufstellungen werden wahrscheinlich komplett anders aussehen, als wir jetzt drüber sprechen gerade. Wird natürlich auch davon abhängen, wie Julians Pläne, ähnlich dem Folgentitel, für Freitag dann auch aussehen. Hat ein bisschen überrascht jetzt vor dem Spiel. Wir sind gespannt, was heute passiert, wer es dann für die nächste Woche wird. Trotzdem können wir einmal noch drüber sprechen, dann Stand jetzt, wie wir denn die generelle Startelf sehen. Du hast es auch so ein paar Mal schon angerissen. Ich glaube, die Positionen, über die wir einmal diskutieren können, sind eben Tarschlotti, wo wir uns dann jetzt einmal festlegen müssten, wären Raum Mittelstädt, wären wahrscheinlich Sané Wirtz. Und einfach der Vollständigkeit halber, auch wenn ich die Diskussion jetzt gar nicht größer mache, als sie noch sein dürfte jetzt und sie auch ehrlicherweise nicht sehe, Havertz, Füllkrug in der Spitze.
Ja, Havertz, Füllkrug sehe ich nicht, einfach wegen der Spielweise, einfach weil es sich, finde ich, nicht so richtig anbietet. Und ansonsten, Raum ist, wie ich vorher gesagt habe, so ein bisschen Geschmackssache. Ich sehe Mittelstädt spielerisch ein bisschen stärker und sehe ihn vorne. Man hat auch gesehen, dass Raum gar nicht mehr so viele Flanken geschlagen hat wie in den letzten 15 Minuten jetzt gegen die Schweiz. Ich glaube, das waren sogar weniger Flanken als in der kurzen Zeit, jetzt auf die 90 gesehen, gegen Dänemark. Und deswegen wäre ich eher bei Mittelstädt. Aber ich verstehe auch, wenn jemand sagt, hey, Raum gefällt mir besser vom Spielstil her. Deswegen Tendenz 60-40 Raum. Und Schlotti, selbes Ding, Tar, glaube ich, ist einfach nochmal eine Stufe mehr Sicherheit, eine Stufe mehr Körperlichkeit und Schlotterbeck wäre eben natürlich offensiv mehr Potenzial, aber defensiv natürlich auch immer so diese kleine Chance, dass da ein kleiner Lapsus mal unterläuft.
Also würdest du mit Tar gehen, würdest du mit Raum gehen und würdest du mit Havertz gehen bei den dreien?
Nee,
also ich würde... Würdest du in der Startelf predikten?
Predikten würde ich Tar, Raum und Havertz.
Ja.
Und wahrscheinlich auch nicht mehr Sané.
Oh, du willst mit Wirtz wieder gehen statt Sané?
Ja, ich fand's nicht so richtig. Also,
das hat ich fand's nicht auch nicht so richtig überzeugt. Gut,
aber ja. ich glaube, dass es den Anforderungen von Nagelsmann sehr gerecht geworden ist, sozusagen. Genau. Aber dass viele andere Leute auch einen anderen Blick drauf haben. Aber sei denen gegönnt, am Ende entscheidet eh Nagelsmann. Deswegen, ich glaube, Nagelsmann eher Sané, ich eher Wirtz. Aber wenn wir jetzt gesagt haben, was ich glaube, was aufgestellt wird, dann gehen wir mit Tah, dann gehen wir mit Raum, dann gehen wir mit Sané, dann gehen wir mit Havertz.
Ja, genauso würde ich es tatsächlich auch machen. Brauche jetzt da gar nicht mehr groß drum herum diskutieren. Ich sehe auch vor allem Havertz am deutlichsten von den Vieren. Ich sehe Raum tatsächlich am zweitdeutlichsten und bei Tah, Schlotti, Sané, Wirtz sehe ich es am engsten. Würde aber am Ende auch darauf plädieren, dass wahrscheinlich eher Tah und Sané starten dürften. Wir sehen es auf jeden Fall. Alle, die in den Fanzones sind, denen wünsche ich, dass da vielleicht nochmal ein kleines Lämpchen aufleuchtet und ihr nochmal ein paar Minütchen mehr Netz habt dann dieses Mal als ich letztes Mal. Und dann, Anton, brauche ich noch deinen MVP-Tipp.
Ja, MVP-Tipp bekommst du von mir. Für Spanien, wenn Deutschland gegen Spanien spielt, würde ich mich dieses Mal für Gündogan entscheiden. Und wenn gegen Georgien gespielt wird, dann würde ich mit Kai Havertz gehen.
Gündogan echt so ein bisschen dein Guilty Pleasure, diese EM, ne?
Safe, ja.
Wahnsinn. Ich glaube, du bist auch schon dreimal jetzt mit rein oder zweimal mit reingegangen als MVP mindestens, oder?
Die ersten beiden Male, nachdem es beim zweiten Mal geworden ist, habe ich gewechselt.
Ja, okay, fair. Ja, ich glaube, ich würde im Falle Spanien, würde ich einfach mit Kroos dieses Mal ganz langweilig gehen. Und ich glaube... gegen Georgien, Könnte sogar auch, aber gegen Georgien wird es wahrscheinlich mit einem, vielleicht sogar zwei Scorern Havertz werden, wo dann auch Elverschütze vielleicht ein Thema wieder werden könnte. Ja, würde ich so machen, Kroos oder Havertz, je nach Szenario, was eintritt. An der Stelle dann auch nochmal der Hinweis, wie jede Episode hier, MVP-Tipp gibt es nicht nur zur Bundesliga, gibt es natürlich auch während der EM. Dementsprechend gibt es da auch jede Woche das Podcast-Outro zu gewinnen. Dementsprechend auch dieses Mal und MVP-Tipper in dieser Episode, der beste MVP-Tipper unter unserem Post, wurde tatsächlich der liebe Flo, der ganz mutig mit Schlotterbeck und 233 Punkten reingegangen ist. Das ist natürlich schon eine Ansage, ne?
Ja, sehr gut. Auch richtig nah dran, wie gesagt, zum letzten Mal.
Ja, also wirklich stabile Prognose, dicke Props da auf jeden Fall an Flo. Ich muss sagen, ich hatte vorher auch, wenn man so im Bekanntenkreis drüber gesprochen hat, ey, von wem erwartet man was? Ich bin ja ein sehr, sehr großer Schlotterbeck-Fan und habe schon die ganze Zeit gesagt, also ich glaube, es wird sich nicht dran ändern an der Rüdiger-Tah-Kombi, aber ich finde, Schlotterbeck gibt einfach mit seinem Spielaufbau dem Spiel schon sehr viel und gestern war natürlich auch echt, also nach dem vermeintlichen Tor, was dann zurückgenommen wurde, generell in diesen Aktionen, auch nach den Standards und so, hast du halt so krass gesehen, wie Bock Schlotterbeck hat, da irgendwie seine Aktion zu haben. Ne? Also ja. Der hat eine Überzeugung mitgebracht, das ist schon echt Wahnsinn. Das aber wirklich vorher dann mit einer MVP-Performance zu predikten, ist schon, ist ein Brett. Dicke Props an Flo an der Stelle. Und bevor wir das Podcast-Outro von Flo bekommen und ihr damit dann den Abschluss der heutigen Episode serviert bekommt, Anton, ein paar letzte Worte von dir.
Yes. Euch natürlich viel Spaß bei den kommenden Achtelfinalpartien. Scoutet ordentlich die Spanier und die Georgier, damit ihr auch wisst, was ihr am Ende aufstellen wollt, was ihr tippen wollt. Und ansonsten natürlich viel Spaß und schöne Woche.
Hallihallo, Bench nochmal an der Stelle. Der liebe Flo liegt nämlich flach, hat er uns per DM zukommen lassen. An der Stelle auf jeden Fall gute Besserung von uns an dich, Flo, da draußen. Trotzdem hat er uns ein paar Takes und nette Worte dagelassen. Hat uns geschrieben, dass er tatsächlich überall sogar auf einen 3-0 von Deutschland gegangen ist. War da also etwas sehr optimistisch, ist aber ja fast aufgegangen am Ende. Hat Schlotterbeck nicht mal als Kapitän getippt, aber trotzdem natürlich an den Mann geglaubt. Ihn am besten als MVP bei uns getippt. Und wünscht sich, dass wir die nächsten Tage den Viertelfinaleinzug gebührend feiern. Euch da draußen, ich zitiere, euch geilen Menschen da draußen weiterhin alles Gute. Und damit verabschieden wir uns für heute.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.